Am 2. Januar öffne ich unseren Briefkasten und siehe da, mir fliegt so ein Flyer in die Hände. 2020 wird mein Jahr. Unser Startangebot 20 Tage Fitness, 20 Tage Probezeit. Machen Sie Ihre guten Vorsätze für 2020 wahr. Und ich dachte mir nur in dem Moment, abgesehen davon, dass das jetzt nicht unbedingt was für mich ist, vom Marketing her gedacht genial. Am 2. Januar, also am ersten Tag, wo die Post arbeitet, kriegst du direkt so einen Flyer. Das ist nämlich genau die Zeit, wo ganz viele Menschen drüber nachdenken, Sachen neu anzugehen. Wir wollen wieder mehr Sport machen. Wir wollen ins Fitnessstudio. Familienväter nehmen sich ganz neu vor. In diesem Jahr, in 2020, wird alles besser. Ich nehme mir mehr Zeit für meine Familie. Andere sagen sich, ich will weniger Fernsehen. Ich werde mehr Offline-Zeiten einbauen. Ich will mit dem Rauchen aufhören. Ich will mich gesunder ernähren. Die erste Januarwoche ist in der Regel die Woche, wo wir neue Vorsätze fassen, wo wir Dinge in unserem Leben ganz neu angehen wollen. Und die Predigt heute Morgen, die will genau in diese Kerbe schlagen. Fang neu an. Das ist das Thema meiner Predigt. Fang neu an. Dabei geht es aber nicht einfach nur um Vorsätze zwecks Lebensverbesserung, sondern um einen ganz grundsätzlichen Neubeginn in unserer Gottesbeziehung. Und ich möchte uns heute alle einladen, wenn Gott uns anspricht, heute einen Neuanfang zu machen in unserer Gottesbeziehung. Ich werde am Ende der Predigt einladen, zum Kreuz zu kommen, um das auch sichtbar zu machen. Und vielleicht haben wir diesen Neuanfang mehr nötig, als wir manchmal meinen. Der Predigttext heute kommt aus dem Buch Jesaja, Kapitel 55. Wir möchten als Gemeinde in dieses Jahr starten mit einer Predigtreihe zum Thema Erweckung. Deswegen unterbreche ich hier an dieser Stelle meine Predigtreihe zum Philipperbrief, um ganz gezielt heute über das Thema einen Neuanfang mit Gott zu predigen. Der Prophet Jesaja ist wahrscheinlich einer der prominentesten Propheten, die wir in der Bibel haben. Sein Buch ist das zweitgrößte Buch in der Bibel nach den Psalmen. Das Buch Jesaja kann man ganz grob in zwei Teile teilen. Kapitel 1 bis Kapitel 39 ist der erste Teil. Und in diesem Teil predigt Jesaja auch ganz viel Gericht. Nicht ohne Grund. Das Volk hat mit Gott gebrochen. Wenn Beziehungen brechen, ist das etwas sehr, sehr Tragisches. Wenn sie innerhalb einer Familie brechen, ist es besonders tragisch. Und im Buch Jesaja finden wir die Familientragödie Gottes. Denn das Buch beginnt direkt im zweiten Vers, wo Gott sagt, ich habe Kinder auferzogen, ich habe Kinder großgezogen, aber sie haben mit mir gebrochen. Das Buch Jesaja und gerade der erste Teil beschreibt Gottes tiefe Trauer. Seine Kinder gehen einfach von ihm weg und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie denken, sie kommen besser alleine klar im Leben. Sie sind stolz, sie sind selbstgefällig. Sie wollen ihr Leben ohne Gott gestalten. Und ich weiß nicht, vielleicht trifft das auch auf dich zu, dass du momentan auf einem Weg bist in die Unabhängigkeit von Gott. Genau das ist die Situation des Volkes. Aber Gott liebt das Volk. Er liebt seine Kinder. Er will das Beste für seine Kinder. Und immer wieder im Buch Jesaja versucht er, das Volk zurückzurufen in eine Beziehung zu ihm. Aber das Volk ist absolut halsstarrisch. Diesen Knopf Neustart, den gibt es in ihrem System nicht. Und deswegen kündigt Gott ganz am Ende dieses ersten Teils, am Ende von Kapitel 39, kündigt er das babylonische Exil an. Das heißt, er wird die Babylonier rufen, um das Südreich, um Juda in die babylonische Gefangenschaft zu führen. Das war der erste Teil, Kapitel 1 bis 39. Kapitel 2 ist ein sehr positiver Teil. Vor allen Dingen die Kapitel 40 bis 55 stellen die Möglichkeit dar, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Dass alles nochmal ganz neu beginnen kann. Da stellt sich die Frage, wie ist das möglich? Wie geht das bei all den begangenen Sünden? Wie kann Gott diese Beziehung wieder kitten? Wie kann er sie ganz neu wieder herstellen? Wie ist für Israel nach dem babylonischen Exil überhaupt ein Neuanfang möglich? Und diese Antworten werden komplett in Kapitel 40 bis 55 Da werden diese Fragen beantwortet. Und Kapitel 55 ist der Abschluss dieser thematischen Einheit. Und das ist sozusagen der Höhepunkt dieser thematischen Einheit. Und hier lädt Gott nochmal ein. Er lädt nochmal ein zu einem Neustart in die Beziehung zu ihm. Das ist unser Predigttext, Jesaja 55. Und ich möchte uns anhand dieses Textes eine dreifache Motivation aufzeigen für einen Neuanfang. Die erste Motivation lautet, fang neu an, Gott allein stillt deine Sehnsucht. Kommt, wir lesen mal die Verse 1 bis 3. Da heißt es, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und kauft ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich im Fetten. Gott lädt hier ein, das Volk ganz neu anzufangen. Und diese Einladung, die dürfen wir nicht einfach so verstehen als eine Option unter vielen. Ja, schaut mal einfach, wenn es euch passt. Vielleicht ist das auch etwas, was gerade so in dein Leben passt. Diese Einladung ist eine sehr dringliche Einladung, denn gleich viermal findet sich hier im Text die Aufforderung, kommt, kommt. Und Vers 1 beginnt mit dem Wort auf, werde wach. Das ist eine Einladung, die eigentlich schon mehr ein Aufruf ist. Wer wird hier eingeladen? Es werden Durstige eingeladen und es werden Hungrige eingeladen. Und Gott bietet Wasser, Gott bietet Wein, Gott bietet Milch, Gott bietet Brot, Gott bietet leckere und fette Speise. Wir müssen verstehen, die Bilder hier vom Essen und Trinken beziehungsweise vom Hunger und Durst, die werden austauschbar verwendet. Wichtig ist, dass wir verstehen, es geht hier nicht um einen körperlichen Durst oder um einen körperlichen Hunger, es geht hier um einen seelischen Hunger. Es geht um einen Mangel im Herzen, es geht um eine tiefe Sehnsucht nach das, ja, was das Herz wirklich erfüllt, das, was den Menschen wirklich zufrieden macht, was seine Sehnsucht stillt. Und wie ein Marktschreier seine Waren anbietet, so möchte Gott hier die Aufmerksamkeit des Volkes bekommen. Aber wisst ihr, es gibt einen entscheidenden Unterschied zum Marktschreier. Die Waren hier werden kostenlos angeboten. Da stellen wir uns die Frage, wie ist das möglich? Ich meine, welcher Kaufmann kommt auf die Idee, all das Essen zu verschenken? Aber wisst ihr, das genau ist der Kern des Evangeliums. Und das fällt uns manchmal so schwer zu verstehen. Wir denken immer an Gegenleistung. Wenn ich etwas getan habe, verdiene ich das. Wir denken immer an Gegenleistung. Wenn uns jemand was schenken will, dann denken wir, die Sache muss einen Haken haben. Der Kern des Evangeliums ist, wir kommen zu Gott mit leeren Händen. Wir haben ihm nichts zu bieten. Und er bietet uns alles. Er bietet uns das, was unser Herz braucht. Er bietet uns das, wonach wir im tiefsten Inneren Sehnsucht haben. Und das ist die Einladung. Und wenn wir das verstehen, dass Gott hier Wasser kostenlos anbietet, Wasser, das wirklich Durst stillen kann, dann verstehen wir das Unverständnis in Vers 2. Schaut euch mal Vers 2 an. Warum? Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Verdienst für das, was nicht sättigt. Geld musste man damals abwiegen, als es noch keine Münzen gab. Da hat man Silber abgewogen, man hat damit bezahlt. Das heißt, die Leute hier, sie sind bereit zu bezahlen, um ihren Hunger zu stillen, ihren seelischen Hunger. Aber das Problem ist, sie werden nicht satt. Sie suchen an der falschen Stelle nach Erfüllung. Und das sind Dinge, die das menschliche Herz einfach nicht zufriedenstellen können. Und es ist so absurd, dass sie stattdessen das verneinen, was Gott ihnen umsonst anbietet. Sie wollen lieber bezahlen für das, was die Sehnsucht nicht stillt. Aber ihr Lieben, genau das ist der Betrug der Sünde. Genau das möchte Satan uns deutlich machen. Und das verblendet uns. Stellt euch mal vor, ihr lädt einen fast verhungerten und verdurstenden Bettler zu euch nach Hause ein. Und ihr meint es gut mit ihm, ihr bereitet ihm ein Bankettessen vor. Stellt euch das mal vor. Gute Speisen. Ja, also für die Vegetarier unter uns habe ich da auch ein bisschen Gemüse abgelichtet. Gute Speisen. Ja, und ihr bietet ihm das kostenlos an. Den Bettler von der Straße, der fast verhungert ist, den nehmt ihr in eure Wohnung und sagt, wir haben ein Bankettessen für dich vorbereitet. Gutes Essen, gute Getränke, alles kostenlos. Und der Bettler sagt, nein, ich nehme das nicht an. Ich habe da vorne an der Kirmes die Zuckerwatte gesehen und ich nehme das letzte Geld, was ich als Bettler habe, und kaufe mir die Zuckerwatte. Weil sie so attraktiv aussieht, aber jeder von uns und ich glaube auch die Kinder wissen, Zuckerwatte sättigt nicht. Und wir würden sagen, das ist doch absurd, Geld für etwas auszugeben, was nicht sättigt, vielleicht attraktiv aussieht, aber nicht satt macht, und das zu verneinen, was wirklich gut ist, was wirklich satt macht, und das kriegt man auch noch kostenlos. Und er entscheidet sich für die Zuckerwatte. Wir würden sagen, das ist absurd, aber genauso absurd ist dieser Gedanke in Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Weißt du, auch heute sind Menschen bereit, so viel zu investieren, um ihre Sehnsucht zu stillen. Sie bezahlen für viele Kurse, gerade auch im Bereich der Esoterik, da kann man Vermögen loswerden. Sie heuern Lebensberater an, Life-Coaches, die mir helfen, mit dem Leben klarzukommen, den Sinn des Lebens für mich zu entdecken. Sie machen ihre Ernährung zur Religion, andere verwirklichen sich im Sport und sagen, daraus beziehe ich meine Sicherheit, daraus beziehe ich meine Freude, damit will ich mein Herz füllen. Andere streben nach einer Karriere. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, aber wenn du dein Glück einfach nur aus einer Karriere beziehst, ist das zu wenig, weil ich das nicht wirklich zufriedenstellen kann. Ich möchte dir mal die Frage stellen heute, wo versuchst du, deinen Durst zu stillen? Wo versuchst du, das, wonach sich dein Herz sehnt, da etwas zu bekommen? Vielleicht ist es Annahme. Vielleicht sind es Komplimente, die du immer wieder brauchst, nach denen du dich ausstreckst. Vielleicht unternimmst du sehr, sehr viel, um gut auszusehen, damit du Anerkennung bekommst. Du hast einen Durst nach Annahme und du meinst, dass du es durch andere Menschen bekommen kannst. Lass mich dir mal eine Frage stellen. Wie lange hält das positive Gefühl nach einem Kompliment an? Wie lange stellen dich die 150 Likes für dein gepostetes Foto wirklich zufrieden? 2-3 Tage? Und dann musst du wieder was Neues posten, um wieder die Likes zu bekommen. Du suchst nach weiterer Anerkennung. Du merkst, es kann dich aber nicht bleiben zufriedenstellen. Du suchst an Stellen, wo es keine wirkliche Befriedigung deiner Sehnsucht im Herzen gibt. Menschen suchen nach Erfüllung im Erfolg, im Materiellen, im Geld. Jemand hat mal gesagt, mit dem Geld, das ist so wie mit Salzwasser. Je mehr du getrunken hast, desto durstiger wirst du. Das kann dich nicht zufriedenstellen. Beim anderen Geschlecht vielleicht, aber auch das funktioniert nicht. Ich möchte etwas sein, ich möchte etwas haben, ich möchte etwas genießen. Darauf läuft es immer wieder hinaus. Und ich möchte dir die Frage stellen, die musst du für dich beantworten. Gibt es etwas, wo du momentan deine Sehnsucht stillen willst? Vielleicht ist es an sich ein positiver Wunsch, aber er wird dir zu wichtig. Und du beziehst deine Freude nicht mehr aus Gott selbst, sondern aus diesen anderen Dingen. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was nicht sättigt, sagt Gott. Warum versuchst du an anderen Stellen deine Sehnsucht zu stillen? Es funktioniert nicht. Und Israel hat genau an dieser falschen Stelle gesucht. Dementsprechend folgt dann nochmal die Einladung Gottes. Gott sagt, hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Ich habe so viel Gutes euch zu bieten, sagt Gott. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Gott sagt, hört auf mich. Hört auf mein Wort. Hör nicht auf die anderen Stimmen in dieser Welt, die dir Glück versprechen wollen. Hör auf mich. Komm zu mir. Schaut mal, am Anfang in Vers 1 sagt Gott, komm zum Wasser. Jetzt sagt Gott, komm zu mir. Und das ist dieselbe Einladung, denn Gott ist die Quelle. Gott selbst ist die Quelle. In unserer Beziehung zu ihm finden wir das, was unser Herz wirklich braucht. In meinem Leben war es auch so, dass ich vor allen Dingen so im Teenageralter und dann auch noch mit 18, dass ich auf Anerkennung aus war. Im Fußballverein, durch mein Auto, was ich unbedingt schon mit 18 haben musste, ein 3er BMW. Und ich habe mir durch die Anerkennung, die ich bekam, meine Sicherheit bezogen. Bis es dann irgendwann einen Tag in meinem Leben gab mit 18, wo ich mein ganzes Leben nochmal neu dem Herrn gegeben habe. Und ich habe gemerkt, ich bin angekommen. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich habe in Jesus alles, was ich brauche. Und dazu lädt Gott uns ein, zu einem Neuanfang, denn er ist die Quelle. Dann heißt es aber weiter hier, und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Das heißt, Gott sagt, wenn ihr auf mich hört, wenn ihr zu mir kommt, schließe ich einen Bund mit euch. Das ist ein Bund, den gibt es noch nicht. Das heißt, das ist ein neuer Bund, von dem hier die Rede ist. Und dieser Bund hat etwas mit dem David-Bund gemeinsam. Er ist nicht an Bedingungen geknüpft. Gott sagt, ich will euch beschenken. Und jetzt wird es etwas kompliziert in Vers 4. Von wem ist in Vers 4 die Rede? Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Die Frage ist, geht es hier um den historischen David? Oder geht es in diesem Text um den größeren David? Dieses Konzept haben wir gerade bei Jesaja, um den Messias, um Jesus Christus. Um wen geht es hier? Die Jesaja-Kommentare gehen durchaus in beide Richtungen. Wenn hier der historische David gemeint ist, der König David, wie wir ihn aus den Samuel-Büchern kennen, dann macht Jesaja im Nachhinein deutlich, dass dieser David in Wirklichkeit nicht einfach nur sein Königtum bauen wollte, sondern schon auf Gottes Königtum hingewiesen hat. Und wir wissen, Jesus, als er gekommen ist, der Sohn Davids, er hat genau das gemacht. In ihm wird das erfüllt. Die nächste Frage, die ich als Prediger nicht einfach übergehen kann, stellt sich dann in Vers 5. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen, wegen des Herrn, deines Gottes und wegen des Heiligen Israels. Denn er hat dich herrlich gemacht. Hier müssen wir uns die Frage stellen, wer wird hier angesprochen? Ist es Israel oder ist es der Messias, der Gottesknecht? Vielleicht ist Israel gemeint in der Funktion als Licht für die Heiden. Wahrscheinlicher ist aber, dass hier der Messias angesprochen wird, der Gottesknecht, denn hier haben wir eine singulare Anrede. Du, über Israel wird meistens hier im Plural gesprochen und auch im Zusammenhang wird immer wieder in den Kapiteln zuvor wird der Gottesknecht, der Messias angesprochen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass hier vom Messias die Rede ist. Gott schließt einen neuen Bund mit dem Volk und dieser Bund beinhaltet das Kommen des Messias, der sein Reich baut und das Licht zu den Heiden bringt. Und schaut mal, das passt dann wiederum sehr, sehr gut zur Einladung in Vers 1. Denn wer ist eingeladen? Alle Durstigen sind eingeladen. Und schaut mal, mit dem Kommen Jesu in diese Welt setzt Jesus genau da an. Alle Menschen werden eingeladen. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euren Durst stillen. Eine meiner Lieblingsgeschichten im Neuen Testament ist Johannes 4, wo Jesus diese Frau am Brunnen anspricht. Diese Frau, ich glaube nicht, dass es eine Prostituierte war, ich denke nicht, aber sie hat immer wieder Männer gehabt, Beziehungen, um ihre Sehnsucht zu stillen. Sie hat ihre Sehnsucht versucht, in Männern zu stillen. Das versuchen viele Frauen auch heute noch, aber auch Männer andersrum, in Menschen zu stillen. Und diese Frau wurde immer wieder enttäuscht. Und Jesus sagt, ich habe dir etwas anderes zu bieten. Ich biete dir lebendiges Wasser, genau das, wovon unser Text redet. Ich biete dir lebendiges Wasser an. Jesus sagt in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich isst, der wird nicht mehr hungern. Ich möchte die Sehnsucht stillen. Und ihr Lieben, bis zum Ende, bis in die Offenbarung finden wir diese Einladung. Offenbarung 21, Vers 6 sagt Gott, ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und das möchte ich dir heute sagen. Gott bietet dir an, deine Sehnsucht wirklich zu stillen und er will es umsonst. Ich bin vor einiger Zeit immer wieder auf dem Weg zur Arbeit, ich arbeite ja hier in der Gemeinde, an einem Mann vorbeigefahren an einer Kreuzung. Und dieser Mann war irgendwie anders. Ich war mir nicht sicher, es ist ein Obdachloser. Und Gott hat mich immer wieder angesprochen, André, steig mal aus, fahr nicht immer vorbei, sprich diesen Mann an, vielleicht braucht er deine Hilfe. Ich bin wieder vorbeigefahren. Ich habe mich so gefühlt wie der Priester und der Levit beim barmherzigen Samariter. Ab in die Gemeinde, ich kümmere mich jetzt nicht um diesen Mann. Und irgendwann hat der Herr mich gepackt. Dann bin ich hingefahren und habe ihn angesprochen. Ich habe gesagt, kann ich irgendwie helfen? Wer bist du? Ich bin der André und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Ich habe gesagt, also wir können gerne im Kontakt bleiben. Wir haben Nummern ausgetauscht. Ich denke, er ist obdachlos. Dann bin ich nach Hause gefahren habe das meiner Frau erzählt, was der Herr mir da so aufs Herz gelegt hat. Und wer meine Frau kennt, der weiß genau, wie sie reagiert hat. André, weißt du was, lad den zu uns nach Hause ein. Ich bereite was zu essen vor. Nachmittag gibt es noch Kuchen, dann nehmen wir den vormittags mit in die Gemeinde und nach dem Gottesdienst kommt der zu uns nach Hause und wir machen dem mal so ein richtiges Essen. Alles klar, guter Plan, machen wir. Ich habe es ihm angeboten, kostenlos. Er lebt auf der Straße und ich sage, du kannst zu uns kommen, wir laden dich ein, ist kein Haken dran. Du kannst kommen. Er sagt, nein, mache ich nicht. Ich sag, okay, dann nicht. Wie kann man dem Mann irgendwie anders helfen? Gott hat ihn mir ja aufs Herz gelegt. Haben wir beschlossen, wir packen ihm zumindest was. Dann muss er nicht zu uns kommen, aber wir packen ihm was. Wir haben eine Tasche gepackt mit warmen Klamotten, mit guten Essenssachen. Unser ältester Sohn hat all sein Taschengeld gegeben. Und wir haben gesagt, komm, das machen wir jetzt fertig, um diesen Mann zu segnen. Und ich bin hingegangen und habe es ihm angeboten. Und er wollte es nicht. Und ich dachte mir nur, das ist dumm. Das ist so dumm. Wir möchten dich segnen, wir wollen nichts von dir. Wir bieten es dir umsonst an. Und er lehnt es ab. Vielleicht bist du auch so dumm. Entschuldigt bitte diese Ausdrucksweise, aber das ist dumm. Wenn du an anderen Stellen nach Sehnsucht suchst und es sättigt dich nicht und Gott sagt, komm zu mir, ich habe dir so viel zu bieten. Wenn wir an anderen Stellen suchen, unsere Sehnsucht zu stillen, geben wir uns mit so viel weniger zufrieden. Und es macht uns nicht zufrieden. Gott will dir alles geben. Ich sage nicht, er will dir Reichtum hier auf dieser Welt geben. Das sage ich nicht. Er will deine innere Sehnsucht stillen. Er möchte für dich alles sein. Und ich habe den Eindruck, das müssen wir auch als Christen wieder neu begreifen. Ich spreche ja hier heute nicht nur zu Nichtchristen. Ich will zu Christen sprechen. Wie fern klingen manchmal die Aussagen des Psalmisten, wenn er sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das hört sich für uns doch manchmal weltfremd an, oder? Wenn ich nur dich habe, ich habe hier nichts mehr, nur dich, habe ich alles, was ich brauche. Kannst du das sagen? Ich will mehr dahin kommen. Ich wünschte mir, ich könnte es sagen. Wenn ich nur dich habe, habe ich alles, was ich brauche. Du genügst. In einer alten englischen Hymne heißt es, nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus möchte dir wirklich das lebendige Wasser geben. Und er ruft dich vielleicht heute wieder neu zur Quelle, weil er alles für dich sein möchte. Lass das sein, wo du versuchst momentan deine Sehnsucht zu stillen. Komm zu ihm, komm zur Quelle. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Wir kommen zum zweiten Punkt und zur zweiten Motivation für einen Neuanfang. Gott vergibt deine Sünde. Da heißt es in Vers 6 zunächst einmal, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Er sagt, sucht den Herrn, wendet euch zu ihm. Das heißt, das ist was Aktives. Ihr müsst eine Entscheidung treffen, sagt Jesaja. Ihr müsst euch entscheiden. Sucht den Herrn wieder neu. Hier steht ja nicht, ihr sollt etwas von Gott suchen. Das verwechseln wir manchmal. Wir wollen häufig etwas von Gott. Wir wollen seinen Segen, wir wollen seine Bewahrung. Aber wollen wir ihn? Das ist doch die Frage. Wollen wir ihn? Und Jesaja sagt, hier wird ja auch nicht irgendwie aufgerufen zum, er sagt nicht, sucht den Opferaltar auf. Er ruft nicht zu religiösen Ritualen, er ruft in eine Beziehung, sucht den Herrn aktiv. Sucht den Herrn selbst. Und beiden Aufforderungen folgt hier dann aber im Text eine zeitliche Nebenbemerkung. Während er sich finden lässt. Beziehungsweise während er nahe ist. Was bedeutet das, Gott zu suchen, solange er zu finden ist? Ist Gott denn manchmal auch nicht zu finden? Das ist eine spannende Frage. Laut Alten Testament ja. Es gibt einige Stellen, einige wenige, die erkennen lassen, dass Gott sich als Teil seines Gerichts selbst zurückzieht. Wenn er immer wieder einlädt, das Volk will nicht, irgendwann sagt Gott, okay, dann bin ich raus. Dann lasse ich mich jetzt auch nicht von euch finden. Das ist eigentlich die stärkste Form des göttlichen Gerichts. Und hieraus wird deutlich, wir verfügen nicht über Gott. Es gibt ein zu spät. Und deswegen redet die Bibel immer von heute. Psalm 95, da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Das heißt, wenn Gott uns anspricht und vielleicht spricht er dich heute an, verhärte dein Herz nicht. Schieb es nicht auf morgen. Heute, sagt die Bibel, triff heute eine Entscheidung für einen Neuanfang mit Gott. Generell müssen wir aber auch festhalten, dass Gott immer möchte, dass Menschen, die in der Sünde leben, zu ihm kommen. Ich liebe den Vers, nur 10 Kapitel später in Jesaja 65, Vers 1. Da sagt Gott, ich ließ mich suchen von denen, die nicht nach mir fragten. Ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Zu einem Volk, das meinen Namen nicht anrief, sagte ich, hier bin ich, hier bin ich. Also wir dürfen uns Gott nicht so vorstellen, dass Gott Verstecken spielt. Gott macht auf sich aufmerksam. Gott sagt, ich bin hier. Und vielleicht sagt er das dir seit einigen Tagen schon. Hallo, ich bin hier. Du gehst von mir weg, aber ich bin doch da in deinem Leben. Warum verlässt du mich? Hier bin ich. Komm zurück zu mir. Wie sieht das praktisch aus? Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. Hier wird der sündige Mensch aufgefordert, seinen Weg und seine Gedanken zu verlassen. Wisst ihr, was mit Weg gemeint ist? Der Weg meint vor allen Dingen im Alten Testament der Lebenswandel, der Lebensstil. Und die Gedanken, damit ist die sündige Gesinnung gemeint, Haltungen, die wir haben, Überzeugungen, die falsch sind. Und Gott sagt, komm zu mir, aber lass deine sündige Lebensweise und lass deine sündige Haltung. Kehre wirklich um. Alte Überzeugungen, Dinge, die wir früher geglaubt haben, sollen wir fallen lassen. Alte Prioritäten, die bisherigen Vorstellungen von meiner Zukunft, meine Lebensphilosophie, lass es sein und kehr um zum Herrn. Wisst ihr, wir unterliegen manchmal dem Trugschluss, dass wir zu Gott kommen können und unser altes Leben mitnehmen können. Das funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, dass du als Christ ein Doppelleben führst. Es funktioniert vielleicht eine Zeit lang anderen Menschen gegenüber, aber es funktioniert nicht in Bezug auf Gott. Entweder Gott oder die Welt. Es gibt kein Dazwischen. Und Gott lädt hier ein, komm doch zu mir, aber lass dein altes Leben da und kehre dich zu mir um. Vielleicht haben wir schon mal die Erfahrung gemacht, wenn wir eine längere Reise unternommen haben mit dem Auto und wir sind die gleiche Strecke zurückgefahren, die wir hingefahren sind. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch so gemacht habt, aber der Rückweg kommt uns in der Regel kürzer vor, oder? Alle nicken. Obwohl das Navi, ich meine, die Fakten sind nicht so. Es ist die gleiche Strecke, es ist die gleiche Zeit, es ist die gleiche Kilometeranzahl. Warum kommt uns der Rückweg kürzer vor? Weil der Rückweg nach Hause geht. Weil der Rückweg nach Hause geht. Und weißt du, bei Gott ist das tatsächlich so. Das ist nicht nur ein Gefühl. Auch wenn du dich schon meilenweit von Gott entfernt hast, der Rückweg zu Gott ist gar nicht so lang. Streng genommen ist es eigentlich nur ein Schritt. Der Weg nach Hause ist ein Schritt. Aber diesen Schritt musst du tun. Ich weiß nicht, in welche Sünden du vielleicht geraten bist, mit welchen Lieblingssünden du zu kämpfen hast. Gott lädt dich heute ein. Kehr um. Fang neu an. Der Weg ist gar nicht so lang, wie du denkst. Komm nach Hause und geh doch diesen Schritt auf mich zu. Vielleicht ist heute der erste Sonntag in den 20er Jahren dein Sonntag, wo du einen aufrichtigen Neuanfang mit Gott machst, weil Gott dich angesprochen hat. Gott will dir Befreiung geben. Gott will dir vergeben. Denn schaut mal, Vers 7 geht weiter. Was passiert, wenn man umkehrt? Was passiert, wenn man diesen Weg nach Hause zurück einschlägt? Vers 7 geht weiter, da heißt es, so wird er sich über ihn erbarmen. Und wenn wir zu unserem Gott kommen, denn er ist reich an Vergebung. Ich finde das so bemerkenswert. Jesaja, das ist ja die Motivation, die Vergebung. Jesaja droht hier nicht mit Strafe an dieser Stelle. Er sagt nicht, kehre um, sonst wird das passieren. Er motiviert mit Vergebung. Er droht nicht mit Strafe, er motiviert mit Vergebung. Kehre um, denn Gott will sich erbarmen. Und das ist immer die Motivation zur Buße. Die Motivation ist eine befreiende Motivation. Kehre doch um, er will dir doch vergeben. Und hier wird das sogar betont. Hier steht, er ist reich an Vergebung. Bei Gott gibt es nicht teilweise Vergebung. Bei Gott gibt es nicht Vergebung häppchenweise. Bei Gott gibt es vollständige Vergebung. Und das sehen wir durchweg im Buch Jesaja. Guck mal, direkt am Anfang, Kapitel 1, Vers 18. Da sagt Gott, und wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Gott will vergeben. Jesaja, der Prophet, erlebt es selber in Kapitel 6. Da sieht er Gott, den heiligen Gott. Und er weiß, ich kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Wehe mir, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Und Jesaja erlebt Vergebung. Gott vergibt ihm diese Sünde. Das wirft Fragen auf, oder? Ich meine, warum kann Gott einem so sündigen Volk sagen, ich will vergeben? Warum kann Gott vergeben? Wisst ihr, zwei Kapitel vor unserem Text finden wir Jesaja 53. Und da möchte ich einige Verse mal lesen. Das ist das Geheimnis, warum Gott vergeben kann. In Jesaja 53, da heißt es in den Versen 5 und 6, aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Das ist der Grund, warum wir heute Sündenvergebung empfangen können, weil er bezahlt hat. Gott drückt kein Auge zu bei Sünde. Er hat die Strafe getragen. Deswegen können wir unverdient, kostenlos, aus Gnade Vergebung empfangen. Und das ist die Motivation, mit der ich dich heute ermutigen möchte. Mach doch einen Neuanfang. Er will vergeben. Und die Strafe hat er getragen, damit du sie nicht tragen musst. Du musst nicht schuldbeladenes Jahr starten. Und schaut mal, Jesaja macht weiter. Verse 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gerade haben wir über die Gedanken und Wege der Menschen gesprochen. Sie sind schlecht, sie sind sündig. Der Mensch muss seine Gedanken und seine Wege verlassen, denn sie entsprechen nicht Gottes Maßstäben. Es sind nicht seine Gedanken, die der Mensch denkt. Es sind keine guten Gedanken, moralisch gesehen. Aber hier steht eben auch, dass Gottes Gedanken so viel höher sind. Moralisch, intellektuell, von seiner Absicht her sind sie einfach überragend. Und wir können die Gedanken nicht immer ganz erfassen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit meines Studiums. Ich habe auch einen Lesekurs besucht. Ein ähnlicher Kurs, der heute hier vorgestellt wurde für die Frauen. Das ist in Amerika besonders beliebt, ein Reading-Seminar. Wir mussten zu einem Thema ganz, ganz viele Bücher lesen. In jeder Woche ein bis zwei Bücher durchlesen. Und einmal kam ich an dieses eine Buch, ein dicker Schinken, 600 Seiten. Gnädigerweise hatten wir mal ein bisschen mehr Zeit, ich glaube zwei Wochen, um das Buch zu lesen. Ich habe das Buch nicht verstanden. Das Problem war, ich musste Notizen machen. Es war zu hoch für mich. Ein jüdischer Theologe hat das Buch geschrieben. Es wurde ursprünglich auf Hebräisch geschrieben, dann ins Englische übersetzt. Vielleicht lag es ein bisschen auch an der Übersetzung. Aber es war so frustrierend und ich bin auch so gewissenhaft, dass ich da nicht querlese, sondern möglichst jedes Wort. Ich habe nichts verstanden. 600 Seiten. Ich war froh, wenn ich mal so einen Satz verstanden habe, aber die Gesamtaussage habe ich nicht verstanden. Das lag nicht an dem Autor, es lag an mir. Der Autor war einfach auf einem so viel höheren Level als mein kleines Hirn. Und so ein bisschen ist das doch ein Vergleich zu Gottes Gedanken. Gottes Gedanken sind auf einem ganz anderen Level. Es ist schön und wir freuen uns, und wenn wir die Bibel lesen, wenn wir immer mehr verstehen und wir wachsen in der Erkenntnis, aber wir dürfen uns doch nicht anmaßen, seine Gedanken vollständig zu erfassen. Sie sind so viel höher als unsere Gedanken. Aber wisst ihr, was mich so fasziniert? Ich habe immer gedacht, als ich diese Stellen gelesen habe, dass sich das einfach allgemein auf Gottes Gedanken bezieht. Schaut euch mal den Kontext an. Worüber reden wir hier? Sündenvergebung. Das ist das Thema. Und Gott sagt, ich will vergeben, meine Gedanken sind nämlich so viel höher als eure Gedanken. Was haben wir für Gedanken, wenn wir gesündigt haben? Was hast du für Gedanken, wenn du gesündigt hast? Also häufig kommen uns die Gedanken, jetzt ist der Zug abgefahren. Wieder gefallen. Da kommen uns Gedanken, schon wieder die gleiche Sünde. Gott wird mir bestimmt nicht mehr vergeben können. Ich weiß theoretisch, dass er vergibt, aber jetzt nicht nach dem 10. Mal. Das sind unsere Gedanken. Und in diesem Kontext sagt Gott, meine Gedanken sind so viel höher als eure Gedanken. Im Buch Hosea sagt Gott, ich werde nicht nochmal richten, denn ich bin kein Mensch, sondern ich bin Gott. Deswegen werde ich nicht nochmal richten. Gottes Gedanken sind so viel höher, so viel schöner. Wir können Gnade doch nie wirklich dauerhaft ganz erfassen, oder? Ich will das mal in einem Beispiel illustrieren. Ich habe euch hier ein Bild von einer Person mitgebracht, die wir vermutlich kennen. Traurigerweise. Anders Breivik, ein norwegischer Massenmörder. Am 22. Juli 2011 begeht er die Anschläge in Oslo und auf der Insel Utøya. Er tötet 77 Menschen. Er zeigt überhaupt keine Reue. Aber was ist, wenn er Reue gezeigt hätte? Was ist, wenn dieser Mann wirklich aufrichtig Buße getan hätte? Hätte Gott ihm vergeben? Die Antwort fällt schwer zu formulieren, aber sie ist ja. Sie ist ja. Warum? Wir würden dem Mann vermutlich nie vergeben. Gott tut es, weil seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und ich möchte dir das mutmachend heute sagen. Lass deine Gedanken fallen. Nimm Gottes Gedanken an. Gott hat so gute Gedanken über dich. Er möchte dir vergeben. Er möchte dir Freiheit schenken von der Sünde. Vielleicht denkst du, ja, neue Vorsätze bringt sowieso nichts, mit der Sünde zu lassen. Hat noch nie funktioniert. Also auch in diesem Jahr nicht. Das sind deine Gedanken. Aber Gott hat andere Gedanken. Gott will dich frei machen von Sünden in deinem Leben. Seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Und Gott redet weiter. Vers 10 und 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und dahin und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hier setzt der Prophet den Fokus auf die absolute Verlässlichkeit des Wortes Gottes. Und er vergleicht Gottes Wort mit zwei Bildern, mit Regen und mit Schnee. Und es ist immer so, wenn der Regen fällt und auch beim Schnee, sie bewirken etwas. Sie befeuchten die Erde. Gut, der Schnee muss erstmal tauen, aber er hat die gleiche Wirkung. Wenn Regen fällt, Regen kommt nie wieder zurück, ohne dass etwas passiert ist, wenn er gefallen ist. Es macht immer etwas. Und es ist zuverlässig, es passiert etwas. Und Gott sagt, genauso ist mein Wort. Immer wenn ich es sende, dann trifft das ein. Mein Wort ist zuverlässig. Das können wir auf die Bibel insgesamt beziehen, ganz sicher. Aber auch hier wieder, was ist der Kontext? Was hat Gott denn hier im Kontext versprochen? Vergebung. Das ist der Zusammenhang. Gott sagt, komm zu mir und ich werde mich erbarmen und mein Wort, mein Versprechen ist fest. Daran kannst du dich klammern. Und das ist für mich persönlich so ermutigend. Gerade auch, wenn unsere Gefühle uns was anderes sagen. Ah, hat Gott dir wirklich vergeben? Ja, normalerweise vergibt Gott, aber dir jetzt nicht. Ich meine, du bist der Pastor, du hättest diese Sünde nicht begehen dürfen. Allen anderen vergibt er dir nicht. Aber weißt du was? Gott vergibt und er ist treu in seiner Vergebung. Deswegen steht in 1. Johannes 1, Vers 9, er ist treu und gerecht, dass er vergibt. Er hält sich an seine Zusage. Und da möchte ich dir heute Mut machen. Am 2. Januar öffne ich unseren Briefkasten und siehe da, mir fliegt so ein Flyer in die Hände. 2020 wird mein Jahr. Unser Startangebot 20 Tage Fitness, 20 Tage Probezeit. Machen Sie Ihre guten Vorsätze für 2020 war. Und ich dachte mir nur in dem Moment, abgesehen davon, dass das jetzt nicht unbedingt was für mich ist, vom Marketing her gedacht, genial. Am 2. Januar, also am ersten Tag, wo die Post arbeitet, kriegst du direkt so einen Flyer. Das ist nämlich genau die Zeit, wo ganz viele Menschen drüber nachdenken, Sachen neu anzugehen. Wir wollen wieder mehr Sport machen, wir wollen ins Fitnessstudio. Familienväter nehmen sich ganz neu vor, in diesem Jahr, in 2020 wird alles besser, ich nehme mir mehr Zeit für meine Familie. Andere sagen sich, ich will weniger Fernsehen, ich werde mehr Offline-Zeiten einbauen. Ich will mit dem Rauchen aufhören. Ich will mich gesunder ernähren. Die erste Januarwoche ist in der Regel die Woche, wo wir neue Vorsätze fassen, wo wir Dinge in unserem Leben ganz neu angehen wollen. Und die Predigt heute Morgen, die will genau in diese Kerbe schlagen. Fang neu an. Das ist das Thema meiner Predigt. Fang neu an. Dabei geht es aber nicht einfach nur um Vorsätze zwecks Lebensverbesserung, sondern um einen ganz grundsätzlichen Neubeginn in unserer Gottesbeziehung. Und ich möchte uns heute alle einladen, wenn Gott uns anspricht, heute einen Neuanfang zu machen in unserer Gottesbeziehung. Ich werde am Ende der Predigt einladen, zum Kreuz zu kommen, um das auch sichtbar zu machen. Und vielleicht haben wir diesen Neuanfang mehr nötig, als wir manchmal meinen. Der Predigttext heute kommt aus dem Buch Jesaja, Kapitel 55. Wir möchten als Gemeinde in dieses Jahr starten mit einer Predigtreihe zum Thema Erweckung. Deswegen unterbreche ich hier an dieser Stelle meine Predigtreihe zum Philipperbrief, um ganz gezielt heute über das Thema einen Neuanfang mit Gott zu predigen. Der Prophet Jesaja ist wahrscheinlich einer der prominentesten Propheten, die wir in der Bibel haben. Sein Buch ist das zweitgrößte Buch in der Bibel nach den Psalmen. Das Buch Jesaja kann man ganz grob in zwei Teile teilen. Kapitel 1 bis Kapitel 39 ist der erste Teil. Und in diesem Teil predigt Jesaja auch ganz viel Gericht. Nicht ohne Grund. Das Volk hat mit Gott gebrochen. Wenn Beziehungen brechen, ist das etwas sehr, sehr Tragisches. Wenn sie innerhalb einer Familie brechen, ist es besonders tragisch. Und im Buch Jesaja finden wir die Familientragödie Gottes. Denn das Buch beginnt direkt im zweiten Vers, wo Gott sagt, ich habe Kinder auferzogen, ich habe Kinder großgezogen, aber sie haben mit mir gebrochen. Das Buch Jesaja und gerade der erste Teil beschreibt Gottes tiefe Trauer. Seine Kinder gehen einfach von ihm weg und wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie denken, sie kommen besser alleine klar im Leben. Sie sind stolz, sie sind selbstgefällig. Sie wollen ihr Leben ohne Gott gestalten. Und ich weiß nicht, vielleicht trifft das auch auf dich zu, dass du momentan auf einem Weg bist in die Unabhängigkeit von Gott. Genau das ist die Situation des Volkes. Aber Gott liebt das Volk. Er liebt seine Kinder. Er will das Beste für seine Kinder. Und immer wieder im Buch Jesaja versucht er, das Volk zurückzurufen in eine Beziehung zu ihm. Aber das Volk ist absolut halsstarrisch. Diesen Knopf Neustart, den gibt es in ihrem System nicht. Und deswegen kündigt Gott ganz am Ende dieses ersten Teils, am Ende von Kapitel 39, kündigt er das babylonische Exil an. Das heißt, er wird die Babylonier rufen, um das Südreich, um Juda in die babylonische Gefangenschaft zu führen. Das war der erste Teil, Kapitel 1 bis 39. Kapitel 2 ist ein sehr positiver Teil. Vor allen Dingen die Kapitel 40 bis 55 stellen die Möglichkeit dar, dass diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Dass alles nochmal ganz neu beginnen kann. Da stellt sich die Frage, wie ist das möglich? Wie geht das bei all den begangenen Sünden? Wie kann Gott diese Beziehung wieder kitten? Wie kann er sie ganz neu wieder herstellen? Wie ist für Israel nach dem babylonischen Exil überhaupt ein Neuanfang möglich? Und diese Antworten werden komplett in Kapitel 40 bis 55, da werden diese Fragen beantwortet. Und Kapitel 55 ist der Abschluss dieser thematischen Einheit. Und das ist sozusagen der Höhepunkt dieser thematischen Einheit. Und hier lädt Gott nochmal ein. Er lädt nochmal ein zu einem Neustart in die Beziehung zu ihm. Das ist unser Predigttext, Jesaja 55, und ich möchte uns anhand dieses Textes eine dreifache Motivation aufzeigen für einen Neuanfang. Die erste Motivation lautet, fang neu an, Gott allein stillt deine Sehnsucht. Kommt, wir lesen mal die Verse 1 bis 3. Da heißt es, auf ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und kauft ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich im Fetten. Gott lädt hier ein, das Volk ganz neu anzufangen. Und diese Einladung, die dürfen wir nicht einfach so verstehen als eine Option unter vielen. Ja, schaut mal einfach, wenn es euch passt. Vielleicht ist das auch etwas, was gerade so in dein Leben passt. Diese Einladung ist eine sehr dringliche Einladung, denn gleich viermal findet sich hier im Text die Aufforderung, kommt, kommt. Und Vers 1 beginnt mit dem Wort auf, werde wach. Das ist eine Einladung, die eigentlich schon mehr ein Aufruf ist. Wer wird hier eingeladen? Es werden Durstige eingeladen und es werden Hungrige eingeladen. Und Gott bietet Wasser, Gott bietet Wein, Gott bietet Milch, Gott bietet Brot, Gott bietet leckere und fette Speise. Wir müssen verstehen, die Bilder hier vom Essen und Trinken beziehungsweise vom Hunger und Durst, die werden austauschbar verwendet. Wichtig ist, dass wir verstehen, es geht hier nicht um einen körperlichen Durst oder um einen körperlichen Hunger, es geht hier um einen seelischen Hunger. Es geht um einen Mangel im Herzen, es geht um eine tiefe Sehnsucht nach das, ja, was das Herz wirklich erfüllt, das, was den Menschen wirklich zufrieden macht, was seine Sehnsucht stillt. Und wie ein Marktschreier seine Waren anbietet, so möchte Gott hier die Aufmerksamkeit des Volkes bekommen. Aber wisst ihr, es gibt einen entscheidenden Unterschied zum Marktschreier. Die Waren hier werden kostenlos angeboten. Da stellen wir uns die Frage, wie ist das möglich? Ich meine, welcher Kaufmann kommt auf die Idee, all das Essen zu verschenken?